1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dieser synthetisiert Körper und die Erfahrung des Körpers, Körper und Erscheinung. Wenn ich also ein Haus sehe, hat das nichts mit dem Körper zu tun. Ich sehe nur das, was ich mir vorstelle, was Haus sein könnte. Fasse ich das Haus an, beginne ich intelligibel, also intelligibles Wesen, das zusammenzuschließen und baue daraus das, was wir uns permanent als Erfahrung einbilden. Hier wird Erfahrung zerlegt, ins Subjekt verlagert, raus aus der Körperlichkeit selbst. Ich würde selber formulieren, ich muss das so ein bisschen, lese ich es mal so für mich hier ab, dass, und eigentlich könnte man so sagen, stand Markus, also Ernst Markus, und standen eine ganze Reihe, etwa im Futurismus deutlich, aber bis zu Hausmann, und das ist auch verständlich, staunend vor dem, was an neuen sinnlichen Erfahrungsmöglichkeiten und Entwicklungen da war. Es ist zum Beispiel nicht versehentlich, dass Markus immer wieder das Automobil, das Teleskop, das Mikroskop, den Kinematographen erwähnt und damit einfach sein Problem hat, dieses darzustellen, zu formulieren. Und es wird hier bei Markus versucht, wirklich ableitungslogisch diese Erfahrungsveränderung zu erklären, in ein System zu bringen, ähnlich etwa den Futuristen, ähnlich, glaube ich, geht Hausmann hier vor. Dabei bleibt weiterhin auffällig, dass, nicht untypisch für die mindestens seit dem 18. Jahrhundert, dass Hörsinn und eben Tastsinn und so weiter quasi missachtet werden, dass immer eine Hierarchie steht, auch bei Hausmann dann, die Optik betont. Etwa in einem Optophon ist es sehr deutlich, es ist immer noch die Optik, die evoziert werden soll. Ein Zitat von Markus noch einmal: Dann wird uns klar, dass die ganze optische Welt eine Welt für sich, eine Phantasmagorie ist, die aus dem Zentralorgan hervorbrach, eine traumhafte, zarte Empfindung, Produkt unserer Sinnlichkeit. Zurück jetzt ganz explizit zu Hausmann. Ich glaube, ich muss auch langsam zum Schluss kommen, sonst werden Sie doch ein bisschen müde und verlieren vielleicht auch den Eindruck, ich rede noch über Hausmann. Die Betonung der Optik, die Betonung von Funktion, Mechanik, Körperlichkeit, es sind das Umgehen mit der ganzen Materialität der Gegenstände. Interessant einfach immer, wenn man sich vorstellt, dass ja die Realisation etwa der Gegenständlichkeit des russischen Konstruktivismus eine ganz andere ist. Und dabei ist ja noch etwas merkwürdig, wenn man vergleichsweise ein Kasimir Malevich liest, dann sind die Bilder, die einem als etwa das schwarze Quadrat, als Gegenstand entgegenkommen, als die Emanation eigentlich von Gegenständlichkeit schlechthin, nämlich nur schwarz-weiß und quadratisch. Liest man den Text von Malevich dazu, so beschreibt er dieses als das Fenster zur Ewigkeit. Liest man Raoul Hausmann, so hat man eigentlich, so wird es hier sehr präzise, auf diese Gegenständlichkeit wird theoretisch permanent formuliert, und sieht man die Arbeiten, so kann man sie, ist selbstverständlich dort darin auch ein Maß an Gegenständlichkeit, aber ein ganz anderes, ein sehr viel anderes als das, was etwa im ganzen russischen Konstruktivismus geschieht. Abschließend noch so, fast ganz abschließend, noch ein Zitat von Hausmann: Wir wollen in dieser mitteleuropäischen Flachheit endlich den Aspekt einer Welt, die real ist, eine Synthese des Geistes und der Materie, deshalb eben auch der Bau des Optophons. Hausmann bringt, um das noch einmal in den Kontext zu bringen, mit Ernst Markus, um zu zeigen, wie wichtig der schon ist, Hausmann publiziert in den 60er Jahren bei Henri Chopin in einer Edition, der sogenannten Edition U, ein Buch, das heißt La Sensualité Excentrique, also die exzentrische Empfindung. Er geht also auch da noch einmal auf dieses Problem ein. Das ist eins, das ihn auch in der Fotografie und in allem weiter beschäftigt und weiter beeinflusst. Keine Frage, und ich meine, da ist jetzt ein ganz anderer Punkt. Ich will damit nicht so etwas wie eine jetzt neue Ableitungslogik herstellen, die den Hausmann einfach subsumiert und sagt, okay, jetzt haben wir ihn drauf und können wir ihn immer reduzieren auf den Ernst Markus oder auf so etwas. Es ist keine Frage, er hat dieses studiert, er war fraglos auch durch Franz Jung beeinflusst. Er hat partiell, ich werde das gleich nochmal ganz schnell verdeutlichen in einem Zitat, hat er klarerweise den Traum der Anarchisten, der theoretischen Anarchisten, einem Großteil mitgeträumt, so etwas wie ein Urzustand, so etwas wie Naturdimension. Er suchte irgendwo ja das organisierende Gebilde, mit dem dieses alles aufzunehmen sei, mit dem auch Welt analysierbar, verstehbar, erklärbar und formulierbar gewesen sein könnte. Er findet es nicht zuletzt, glaube ich, allein in der Kategorie schon bei Hühle, einen Roman zu schreiben, den Hühle zu nennen, Hühle das Urgestein, also darauf zurückzukommen. Es gibt ein Zitat von ihm, das das gerade in diesem Kontext nochmal deutlich macht. Das Ziel, das wir uns gesetzt haben, besteht in der Entwicklung eines neuen Urzustandes, einer neuen Gegenwart. Die Verbindung Urzustand und Gegenwart, ich glaube, da wird Timothy Benson gleich noch einiges dazu sagen. Ich möchte es abschließen mit zwei Sachen, das eine, mit drei. Das eine, so abstrus solche Sachen wie Ernst Marcus einem vordergründig scheinen, ich glaube, es ist aber auch klar, dass nur nicht zuletzt wegen des deutschen Faschismus, der eine ganze Menge Denkmöglichkeiten uns genommen hat für lange Zeit, Denküberlegungen einfach, etwa in Richtung einer Diskussion, die Marcus, Reich und andere aufgenommen hat, abgeschnitten wurden. Ich selber bin frappiert, dass ich jetzt noch einmal Marcus las. Das verfolgt man die gegenwärtigen Diskussionen etwa von Kybernetikern, etwa von, also einen zu nennen, der ja hier in Wien auch nicht unbekannt ist, mit dem ich sehr viel darüber diskutierte, etwa mit Oswald Wiener, tauchen plötzlich Dimensionen, Kategorien auf, die fast bei Marcus zitierbar wären. Es wird also nicht, es ist nicht einfach so beiseite zu drücken, wie es lange Zeit gemacht wurde. Teil 2, auf jeden Fall, und insofern kann man mir einen Vorwurf machen über das, was ich hier vorgetragen habe, dass ich mich zu weit von den expliziten Arbeiten Hausmanns entfernt hätte. Auf jeden Fall aber kann man sagen, egal, ob man nun dem Ernst Marcus und dieser Körperfunktionsdimension zustimmt, sie waren sicherlich für Hausmann feststellbar an vielen Stellen sehr innovativ. Nicht zuletzt in einem fotografischen Moment, das mich sehr begeistert in seiner Überlegung, das war damals die Melanographie, also jene Schwarzfotografie, nachschaubar etwa in dem Buch von Andreas Haus draußen über die Kamerafotografien, wo man das finden kann. Und noch ein drittes Stück, um vielleicht so den ganzen Streitpunkt noch einmal deutlich zu machen. Max Horkheimer hat damals gegen Mach, und er hat geschrieben, und das war in diesem Text, der ist damals in der Zeitschrift für Sozialforschung veröffentlicht worden, gegen Mach unter dem Titel Der neueste Angriff auf die Metaphysik. Und damit auch schon, so könnte man sagen, ein Versuch klarzumachen, Metaphysik versus diese sensualistischen oder empiristischen Formationen. Horkheimer schrieb damals, jedes Individuum steht im Mittelpunkt seiner Welt und weiß zugleich, dass es in der wirklichen überflüssig ist. Deshalb gibt es Metaphysik, so würde Horkheimer behaupten. Und deshalb, so könnte man sagen, musste zwangsläufig eine ganze Reihe von Kunst und von Künstlern und Poeten, musste sicherlich auch Raoul Hausmann, andere Wege gehen, weil sie mit ganz anderen Gegenständen arbeiten als Philosophen. Ich danke Ihnen hierfür. Jetzt kommt Timothy Benson. Timothy Benson, ich werde ihn ganz schnell vorstellen, ist Kunsthistoriker, hat lange in Iowa gearbeitet, dort auch mitgearbeitet an dem größten wahrscheinlich im Moment, das ist ja immer in den USA das größte, dem größten Archiv für Dadaismus, das auf Mikrofilm liegt. Timothy Benson ist wahrscheinlich im Moment der wichtigste Hausmann-Forscher. Er hat eine große Dissertation gerade fertiggestellt, die zu einem Teil in gekürzter Fassung in einer amerikanischen Edition erscheinen wird bei UMI Research. Und ich glaube, er wird jetzt hier an einigen Stellen das erweitern, verändern und fortsetzen.
Rückengekehrt und in Verbindung mit Kurt Schwitters, der früher von Richard Hosenbeck als für Dada ungeeignet verurteilt und vom Club Dada abgelehnt worden war, den Präsentismus angekündigt. Das Publikum hört auf, einmal nicht mehr von Dadaismus aus der verkörperlichen Feindschaft gegen den Bürger und von Dadaismus, der die Dummheit hasst und den Unsinn liebt, und der für den geistigen Arbeiter und Dichter nur ein hohnvolles Gelache hat, sondern von einer reaktionären Revolution, die mit Dada nichts zu tun haben will. Sehen wir hier die schockierenden Worte. Die Dadaisten, wie Hausmann im Heft Der Dada 2 vorausgesagt hat, schienen damit den völligen Übergang zum Antidadaismus gemacht zu haben. Obwohl es immer noch eine Synthese des Geistes und Materie statt der ewigen nörgerlichen Analysen und Bagatellen der deutschen Seele gab, befasst sich die Rede primär mit solchen Details wie ein völliger, unbewandeltes Psychophysis, ein mechanischer Arbeitsprozess, der Haptismus und Odorismus, eine Erweiterung des menschlichen Sinnesemanation. Leider wurde diese Mischung aus obskuren Ideen und theoretischen Postulare von Kritikern und Publikum, die darauf gar nicht vorbereitet waren, als genau so langweilig empfunden wie Schwitters 200-malige Wiederholung eines Satzes. In der Hoffnung, das skandalos wiederzuerleben, dass die von Hausmann, Holzenbeck und Bader organisierte Dada-Tournee des vorangegangenen Jahres kennzeichnete, versuchte das Publikum während der Rede das Lesepult zu besetzen, um eine lärmende Wiederholung der Dada-Zeit zu veranlassen. Das ist ein Programm von vorangegangenen Jahren. Das Wort Dadaismus hatte und hat noch so viele spezifische Bedeutungen, dass die wahren Absichten Hausmanns völlig verborgen blieben. Sie sind es zum Teil noch heute. Hierin liegt der Grund, warum ich Präsentismus als Stichwort in meinem Vortrag gebrauche. Der Präsentismus wäre ohne den Dadaismus überhaupt nicht möglich gewesen und historisch gesehen könnten der Präsentismus für Hausmann eine weitere Strategie des Dadaismus darstellen. Das Konzept Präsentismus ist jedoch ebenso wichtig als Ausgangspunkt wie als Abschluss der Dada-Zeit. Der Dadaismus betont in diesem Zusammenhang das Bewusstsein der Gegenwart. Zusammen mit Salomo Friedlander, dem Autor der 1913 in der Sturm erscheinenden Präsentismusrede des Erdkaisers und Johannes Bader, der ihre Ankündigung verfasst hat, versuchte Hausmann erst in 1915 ein echtes, ahistorisches Erlebnis zu verwirklichen. Dieser Satz im Dia wurde buchstäblich aus Hausmanns 1914 veröffentlicht 14 Briefe von Christi entnommen. Steht jetzt im Nachlass hoch in Berlinische Galerie. Akzeptiert man die Welt des Club Dadas als realisiert in einem Augenblick, so muss man sich auch die Frage stellen, ob der Dadaismus überhaupt nicht eine Strategie des Präsentismus sei. Deswegen möchte ich in diesem präsentistischen Anfang und Abschluss der Dada-Zeit gewissermaßen als Abgrenzung des entscheidenden Zeitraums 1915 bis 1923 gebrauchen. Steht nicht. Ist besser. Die Problematik von Hausmanns und die Motivierung, die er hinter dem Präsentismus und dem Dadaismus steht, sind durch die Polemik gegen den Expressionismus obskurer geworden. Wie überraschend es sei, bei einem klugen, bilderstürmerischen Dadaisten erscheinen mag, so ist doch Hausmanns Hoffnung auf eine Welt, ich zitiere, die real ist, eine Synthese des Geistes und der Materie, ernsthaft und fortdauernd. Er hatte in seiner ersten Präsentismusrede in Prag diese Hoffnung zum Ausdruck gebracht. Er hat sie im dem Jahr 1916 verfassten Textnotiz als Hoffnung auf Durchdringung der Welt mit Geist geäußert. Er hat einige Monate vor der Gründung des Dadaismus als Teilnehmer des Expressionistischen Arbeitsgemeinschaft Dresden diese Idee aus Berührung mit der Materie proklamiert. Endlich hat er sie 1922 als die Materialisation des schöpferischen Fluidums dargestellt. Von größtem Interesse sind Strategien im Zeitraum zwischen Dada und der exzentrischen Empfindungsfähigkeit, sowie Objekte, durch die er ohne expressionistische Pathos und Einfühlung, aber nicht ohne wahre Fantasie in Berührung mit der Materie kam. Für wenig originell hatte ich dagegen die von Henri Bergson, Ernst Haeckel, Salomon Friedlander, Karl Einstein und Ernst Marcus stammenden philosophischen Grundsätze Hausmanns. Doch sind diese Grundsätze wichtiger als andere von Hausmann übrigens sehr ernst genommenen geistige Wegweiser. Zweifellos war Hausmann von Intellekt Friedlanders, den er 1915 durch Hans Richter kennenlernte, stark beeindruckt. Jahre danach war er noch sehr stolz, dass er der Theorie der schöpferischen Indifferenz schon im Jahr 1917 Ernst Marcus auf Ersuchen von Friedlander vorgetragen hatte. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Wir sagen, diese Sachen sind auf der Datenmesse-Ausstellung vorgestellt. Und die Reihe von Hausmann-Sachen. Wir kommen wieder zurück. Früher Hausmann-Texte wie Notiz, in der die Balance, die Geistesphäre besprochen wird, sowie der frühen Holzschnitte können mit der statischen Neutralität der friedländischen Erdkaisers, die alle Gegensätze annulliert, in enge Verbindung gebracht werden. Als Hausmann jedoch inmitten der Dada-Zeit in einem Brief an Bader ihre wichtigsten gemeinsamen Vorgänger aufzählte, nannte er monistisch und mechanische Einflüsse von Mach, Haeckel und Freud und nicht die Polaritätsphilosophie von Friedlander. Der Dadaismus ist gewissermaßen bei Hausmann das Endergebnis der monistischen Behandlung von Friedlanders ursprünglichen Polaritätsbegriff Präsentismus. Die mit Bader eng verbundenen Dada-Strategien fingen also mit einer monistischen Einstellung zur Materie an, die Hausmann erstmals in seinem Buch Material der Malerei proklamierte. Wie auch im dadaistischen Manifest von Holzenbeck zu spüren ist, gehen Collagen, Klebebilder, Laubgedichte usw. so in diesem Zusammenhang von einer materialistischen Erweiterung des Kunstbereiches aus. Erst mit dem Dynamismus des Spätdadaismus sind bei Hausmann Hinweise auf den Präsentismus zu finden. Merkwürdig ist, dass Hausmann schon in seinem ersten präsentistischen Manifest sehr weit von der friedländerischen Polarität entfernt war, obwohl das Manifest vermutlich nur 2 Tage, nachdem er zusammen mit Friedlander einen Vortragsabend veranstaltet hatte, geschrieben wurde. Seine Forderung nach einer Erweiterung des menschlichen Sinneseminations hob deutlich den Einfluss von 1918 veröffentlichten Buches von Marcus hervor, in dem dieser das Problem der exzentrischen Empfindung zu lösen versuchte. In der Tat hat Hausmann das Manifest mit den verfolgenden Anmerkungen an Marcus geschickt. Ich halte sie für einen Ingenieur und Pionier und verstehe unter Präsentismus die neue Zeit, hervorgegangenen aus der Rückdifferenzierung des psychophysischen Menschpotenzien bis ganz standende der neue Bildung. Manifeste, Zeitschriften, Lautgedichte, Klebebilder, Plastiken, Tänze und eben der Dadaismus selbst sind also Strategien, die in Zusammenhang mit einem wechselnden, aber immer noch präsentistischen Zeitbegriff zu verstehen sind. Genau wie Kunstwerke in Karl Einsteins Negerplastik absorbieren die Dada-Produkte die Zeit. Die Ewigkeit ist nichts. Sie ist im Mond oder in der zahnlosen Kieferhöhle des Greises, verstärkt durch die lächerliche bürgerliche Intelligenz, die einer Luftdruckbremse gleicht, sagte Hausmann in seiner gegen den Präsentismus der deutschen Ziele gerichtete Präsentismusrede. Zeitbegriffe wie Zukunft und Vergangenheit forderten eine Subjektivität, die für den Dadasophen und Präsentisten außer Acht bleiben musste. Also war bei Hausmann eine sogenannte reaktionäre Revolution spürbar, die sich gegen einen ästhetischen und politischen Radikalismus richtete, aber doch revolutionärer blieb, da Hausmann immer Zukunft und Vergangenheit auszuschalten suchte. der Dadaist, so heißt es in Hausmanns Text, objektive Betrachtung der Rolle der Dadaismus, kann in den Kampfsituationen den Massen nur sachliche Klarheit wünschen, aber keinerlei radikale oder sonstige Poetisierung ihrer Energien. Angesichts des von seinem Vater geprägten akademischen Frühstils ist Hausmanns Betonung auf Sachlichkeit wie auch seinen Materialismus und seine Erweiterung des optischen Bewusstseins allerdings nicht überraschend. Als Strategie der Gegenwart haben die Dadaisten, insbesondere Hausmann und Bader, den Dadaismus selbst als eine Art Materialisierung der Kultur entwickelt. In der Dada 2 werden Begriffssysteme wie Religion, Philosophie, Wirtschaftssysteme, wie Handel und Werbung zusammengestellt, ironisiert und in ungewöhnlichen Zusammenhängen von den vielen bürokratischen Abteilungen des zentralen Amtes des Dadaismus, Instrument der schöpferischen Indifferenz, behandelt. In Vasis Dada werden gegensätzliche Meinungen gegenübergestellt und durch Parodie und öffentlichkeitswirksamen Schlagworten wird die Meinungsbildung ironisiert und in Zweifel gezogen. Eine solche Materialisierung, wie unter anderem Richard Shepard gezeigt hat, geht vor einer von Bader und Hausmann hochentwickelten monistischen Variante der Mystik aus. Außerdem, wie ich kürzlich zu demonstrieren versuchte, bestehen die dadaistischen Strategien aus der Säkularisierung von reinigenden, erleuchtenden, vereinigenden Phasen, die in der Tradition der mystischen Offenbarung enthalten sind. Es handelt sich hier um weitere Entwicklung und Säkularisierung der Sprache und um neue Anwendung der Buchstaben als Offenbarungsmittel, wie zum Beispiel in einer Reihe von Werken von Blatt Franziskus von Assisi von 1912 bis zu den Plakatgedichten von 1918. Seine frühen Arbeiten, zum Beispiel die von Erich Haeckel beeinflussten Zeichnungen von 1912 bis 1913, sind ebenfalls Versuche, einen Augenblick des Ausdrucksempfindungs zu erleben. Um den Ausdrucksprozess und den Rezeptionsprozess innerhalb des Umformungsprozesses zusammenzubringen, waren die hochentwickelten grafischen Gesten Haeckels sehr brauchbar. Haeckels Stil war jedoch von wesentlich tragischen Ideen bestimmt und, um mit der Autonomie und der Abstraktion zu experimentieren, hat Hausmann die Geste bald aufgegeben. Die Abstraktion, sichtbar zum Beispiel in der ersten abstrakten Skizze Hausmanns um 1915, bedrohe nach Hausmann die wahre Aufgabe der Kunst durch ästhetische Wertung und stilistische Verfeinerung. Im Gegensatz dazu wollte er seine Objekte und insbesondere die Dada-Sachen als Werkzeuge gebrauchen, um den Situationen, in denen er sich befand, zu entgehen und die Unfassbarkeit des Fluidums zu erleben. Solche Situationen, die man als sprachliche oder kunstgeschichtliche Ereignisse begreifen dürfte, verstand Hausmann als willkürliche, stabilisierende Zustände der unbeständigen, universalen Metamorphose. Und genau deswegen benutzt er Fantasie statt philosophische Intellektualität. Fantasie voll die Kunst, fragte er später. Und dann antwortete, niemals sollte Kunst anders als fantasievoll sein, oder sie ist keine Kunst. Zweifellos von der Erinnerungsbilder Chagalls beeinflusst, gebraucht Hausmann seine willkürlichen standardisierenden Gestaltungen aus Buchstaben in einer Art von Bewusstseinstextbild. Gestreifte Formen, Rechtecke und Dreiecke bekommen vielfache Identitäten aus Dächer, Boden und Bäume. Auf einem schönen Titelbild, in Sonderheft des Schweizer Freie Straße, stehen Buchstaben inmitten einer Explosion fragmentarischer Gestaltungen, die sich von den frühen Einflüssen von Mark, Haeckel und Archipenko abwenden, um sich den Hausmannschen mechanischen Eigenschaften der Buchstaben anzunähern. Mitten in diesen Dadaness bringt Hausmann in einen Verschmelzungsprozess Wörter wie Aud, Dab, Dau und Du. Mit seinem Anteporträt von Salomo Friedlander Minona nimmt Hausmann Abkürzungswerte von Typografie, die er als das Ergebnis eines optischen, akustischen Gestaltungsvorganges begreift und gebraucht sie, um den Umformungsvorgang der Gestaltungssituation und die dahorigen Meinungsumbildung aufzudecken. Im Gegensatz zu dem expressionistischen Originalitätsbegriff sah Hausmann willkürliche Normen der kulturellen Umwelt als Material an. In seiner Technik steht Hausmann wahrscheinlich in Schuld Hannah Hochs Abwendung von Abdeckschablonen in ihrem frühen abstrakten Klebebild Weiße Wolke. Ist das wichtig? Das kann sein. Als kultureller Rohstoff benutzt Hausmann zum Beispiel Bruchstücke der syrischen Zeitschrift Dada 3 oder Fragmente seiner eigenen Holzschnitte. Die Haare eines von Hahn Richters geschaffenen Porträts würden zum Mund Minones. Ein Aufschnitt aus der von Hausmann gedruckten Reklame, wie wir gesehen haben, für ein Buch von Franz Jung würde zum Ohr. Können wir sehen, das linker Ohr. Die Haare und die rechte Augenbraue von Goethe wurden aus einem Holzschnitt von Arthur Siegels übernommen. Gibt's noch hier? Hausmann schätzt es also dezentralisierten, aus regelmäßigen und prismatischen Formen konstruierte Muster. Einige Zeilen der hinzugefügten Texte sind auch aus Dada 3 herausgenommen. Wie in Dada-Maschinell-Gedichten wie Keoplasma oder in Jefim Golischews Rhythmische Antisymphonie wird die Kultur als Material gebraucht und als willkürliche Form zusammengestellt. In diesem Zusammenhang hat Hausmann die Gegenwart als Kraftfeld betrachtet, in der Formen und Bedeutungen stetig durch eine kosmische Bewegung umgewandelt werden. Die von Expressionismus geliebte ästhetische Romantik muss nach Hausmanns Meinung immer von diesem nur in der Gegenwart erlebten Rhythmus abgehakt bleiben. Die neue elementare Kunst konnte sich nur jenseits hergeleitete Muster strukturieren. Früher hat Hausmann entweder Holzschnitte gemacht, die immer noch eine repräsentierende Anordnung von rhythmischer, balancierten und von Archipenko, Leger und Marcel Janko beeinflussten Formen darstellten, oder völlige abstrakte Zeichnungen entwickelt, die sich in ihrer Struktur den baukünstlerischen Mustern anzunähern suchten. Als Beispiel sehen wir eine schöne, sich jetzt in Wien befindliche Wetterzeichnung. Um die Struktur von Materialien selbst bestimmen zu lassen, wollte Hausmann, das ich zitiere, etwas in der Verwendung von reinen Lauten, Geräuschnachahmungen im direkt Anwendung gegebenen Materials wie Holz, Eisen, Glas, Stoff, Papier zum Ausdruck kommt. Das ist kein Realismus, sagt er weiter, auch keine Abstraktion. Das bedeutet kein auf dem Postament gesetztes Kunstwerk, sondern ein lebendes Sehen, das man unmittelbar im Material erlebt. Die Konfrontationsskulptur Assemblagen von Hausmann bestehen aus nicht umgearbeiteten, durch eine Reihe teilnehmloser automatischer Entscheidungen zusammengefasst Materialien. Nach Hausmann ist derartige Plastik eine Auflösung und Wiederformulierung der Auffassung von Ding, von Objekt, der Formung der Realität. wenn diese von Hausmann als wunderbare Konstellationen erkannte Objekte einen Anstoß zum wirklichen Erleben aller Beziehungen bieten könnten, dann nehmen sie vielfältige und gegensätzliche, nie eindeutiger gerichtete Bedeutungen an. Seine Übernehmung, seine Unternehmung, ist also überpersönlich beabsichtigt und außerhalb hergeleiteter künstlerischer oder sprachlicher Formen zu verstehen. Er wollte nur eine Gestaltung organisch in Analogie der gesehenen Moment weder nachahmend noch